Wir lesen den Bibeltext aus Lukas, Kapitel 6, die Verse 27 bis 35. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und wir hören Gottes Wort. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon einmal zumindest einen Kollegen in der Schule oder in der Arbeit gehabt, der einem angefeindet hat. Der feindselig eingestellt war. Ich denke, das kennt jeder von uns. Und vielleicht haben wir mit solchen Menschen immer wieder zu tun, auch jetzt noch. Vielleicht ist es sogar aktuell jetzt gerade bei dir. Dieses Thema der Feindschaft oder sagen wir mal, das Thema der innigen Feindschaft, das ist auch immer wieder ein Thema, was die Filmindustrie auch aufgreift. Wir sehen immer wieder, ich glaube, gefühlt ist es ungezählt, ja, so viele Filme gibt es, ungezählt, unendlich viele Filme gibt es wahrscheinlich, die genau dieses Thema aufgreifen, wo es um Feindschaft geht, wo es um Vergeltung geht, um Rache geht. Man findet sogar im Internet Anleitungen, wie man es anderen heimzahlen kann. Es ist scheinbar etwas, was uns Menschen sehr nahe liegt, sehr betrifft. Irgendwie entspricht das dem Geist unserer Welt, oder? Feindschaft, Feindseligkeit, Rache. Und Menschen schauen gerne zu, oder wenn Feinde, also in Filmen zum Beispiel, wenn Feinde sich eins auswischen. Es ist irgendwie spannend, es ist manchmal lustig, es ist, ja, es ist, was es ist. Und wer von uns hatte nicht schon einmal Rachegedanken gegenüber anderen? Irgendwas in uns gibt uns keine Ruhe, wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand Unrecht angetan hat. Irgendetwas ist da, was uns keine Ruhe gibt. Und es ist einfach dieser Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen. Und Feindschaft und Vergeltung, das sind eben zwei riesige Themen, die auch zusammengehören. Man merkt es immer wieder. Länder kämpfen und bekriegen andere Länder. Völkergruppen bekriegen sich. Es gibt Kriege zwischen Arbeitskollegen, zwischen Schulkollegen, Krieg in der Familie oder auch der sogenannte Rosenkrieg. Das kennen wir alles. Und meistens ist da nicht mehr die Rede von Liebe zueinander und wie es dem anderen geht, sondern eher das Gegenteil. Wie kann ich für mich das Beste rausholen? Feindschaft, Vergeltung und Krieg. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Unversöhnlichkeit und Feindschaft, das macht krank. Das schadet der Persönlichkeit und ganz klar schadet es Beziehungen. Und in der aktuellen Predigtreihe, wir werden jünger, soll es ja gerade darum gehen, wie wir als wiedergeborene Christen zu wahren Nachfolgern Jesu werden. Und hierfür müssen wir eben auf Jesu Worte hören, deswegen sind wir doch seine Nachfolger. Und Jesus sagt uns eben in diesem Text heute, wie wir mit Unversöhnlichkeit, mit Rachegedanken und mit Feinden umgehen sollen. Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen ungewöhnlich lieben. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und Jesus sagt in Vers 27, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Aber euch, die ihr hört. Und hier spricht Jesus klar seine Jünger und seine Nachfolger. Diese hören seine Lehren und versuchen danach zu leben. Es ist so, dass nicht jeder Gottes Stimme wahrnehmen kann, dass nicht jeder das versteht, was Jesus sagt. In 1. Korinther 2, Vers 14 schreibt Paulus, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Doch die Nachfolger Jesu Christi sind wiedergeborene Christen, die den Geist Gottes haben und sie verstehen, was er sagt, was er von ihnen will. Und wir verstehen, was Jesus von uns will. Und Jesus sagt hier ganz klar, liebt eure Feinde. Er möchte, dass wir unsere Feinde lieben. Die jüdischen Lehrer der damaligen Zeit haben eine verdrehte Version des Gesetzes gelehrt. Das wird deutlich aus der Parallelstelle in Matthäus 5,43. Sie lehrten nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also sie hatten irgendwie eine andere Vorstellung als Jesus, wenn es darum ging, wer der Nächste sei. Sie trennten ganz klar den Nächsten vom Feind. Doch bei Gott ist es anders. Der Nächste ist einfach jede Person, mit der wir irgendwie zu tun haben. Also nicht nur das eigene Volk, nicht nur die Glaubensgeschwister, nicht nur Familienangehörige, sondern wirklich jeder. Und das sehen wir auch bei Jesus. Also wenn wir sein Leben anschauen, dass er sogar seine Feinde geliebt hat. Und er liebt seine Feinde immer noch. Auch diejenigen, die ihm Böses antun wollen. Und durch sein Leben und durch seine Aussagen finden wir in diesem Text 8 praktische Beispiele, wie wir als seine Nachfolger mit Feinden umgehen sollen. Wie wir unsere Feinde lieben können. Und er gibt hier 8 praktische Beispiele. Denn Liebe ist etwas Praktisches und nicht etwas Theoretisches. Das erste praktische Beispiel finden wir auch im Vers 27. Tut wohl denen, die euch hassen. Und das bedeutet nicht einfach nur, nicht schlecht über Feinde zu reden. Das ist viel mehr. Die Nachfolger Jesu sollen Menschen Gutes tun, auch solchen, die sie hassen. Und wir sollen das tun, so oft sich die Gelegenheit bietet. Tut wohl denen, die euch hassen. Das ist eine Aktion. Und bereits hier merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, dass es nicht von einer gewöhnlichen Liebe die Rede ist. Dass diese Liebe, also diese praktische Liebe, schwer zu leben ist. Es wird klar, dass Jesus hier nicht von einer Liebe redet im weltlichen Sinne, sondern von etwas Außergewöhnlichem, was nicht der Normalität entspricht. Es ist eine übernatürliche Liebe. Und sie kann nur von Menschen gelebt werden und empfunden werden, die den Heiligen Geist haben. Es gibt einerseits die menschliche Zuneigung und es gibt die göttliche Liebe. Die menschliche Liebe, oder die erfordert einfach nur das leibliche Leben. Die göttliche Liebe, die übernatürliche Liebe, erfordert aber ein geistliches Leben. Jeder kann seine Freunde lieben, doch braucht man übernatürliche Kraft, um seine Feinde zu lieben. Und diese Liebe wird im Neuen Testament beschrieben. Das ist diese Agape-Liebe, die auch Jesus uns allen gezeigt hat, die auch Jesus seinen Feinden gezeigt hat. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Er beschreibt es zum Beispiel auch in der Geschichte des Samariters in Lukas 10, der sich einem Erzfeind gegenüber erbarmte, um ihm Gutes zu tun. Also Liebe ist eine Sache des Tuns und weniger des Fühlens. Aktiv zu leben bedeutet, dem anderen Gutes zu tun, auch dem Feind, auch wenn wir gehasst werden, auch wenn wir von diesen Menschen gehasst werden. Das zweite praktische Beispiel finden wir im Vers 28. Segnet, die euch fluchen. Wenn wir verflucht werden, wenn uns Menschen mit schlimmen Wörtern, mit allen möglichen bombardieren und verfluchen, da ist es nicht einfach zu segnen. Da ist es nicht einfach ruhig zu bleiben, wenn man beschimpft wird. Doch wir sollen segnen. Das sagt Jesus hier. Segnet, die euch fluchen. Wir können das tun, indem wir Gottes Segen für den anderen wünschen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Wir sollen Segen über andere Menschen aussprechen, auch über unsere Feinde. Das dritte Beispiel, das uns Jesus hier gibt, finden wir auch im Vers 28. Betet für die, die euch beleidigen. Wir sollen also unsere Feinde nicht nur segnen, sondern sogar für sie beten. Also unsere Reaktion auf Hass, auf Beleidigungen soll Liebe sein. Und das beste Beispiel gibt uns Jesus selbst. Als er am Kreuz war, da hat er für seine Feinde gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er gebetet. Hat dich jemand in letzter Zeit beleidigt? Und hast du ein schweres Herz vielleicht deswegen? Dann bete für diese Person. Bete, dass Gott ihm vergibt. Bete, dass du die Kraft hast, dieser Person zu vergeben. Lege es Gott hin. Und dann geht es dir besser. Das befreit. Wenn wir es Gott hinlegen, befreit das. Und Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und er hilft uns dann, solche Personen auch zu lieben. Egal, ob wir beleidigt werden oder nicht. Denn Liebe ist ja kein Gefühl, sondern eine Willensentscheidung. Das vierte praktische Beispiel finden wir im Vers 29. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Ich denke, das ist so ein Vers, das am öftesten oder sehr oft missverstanden wird. Bedeutet das, dass wir uns verprügeln lassen sollten? Heißt das, dass wenn andere Christen verprügelt werden, dass wir untätig zuschauen sollen? Wenn unsere Familien angegriffen werden, sollen wir sie nicht verteidigen? Sollen wir uns nicht verteidigen? Geht es hier um Selbstverteidigung? Ist es das, was Jesus möchte? wenn wir aus dem Hinterhalt irgendwie angegriffen werden und wir am Boden liegen, sollen wir dann immer noch sagen, ja, tritt weiter zu, schlag mich. Ist das eine Tugend? Ist es das, was Jesus möchte? Eine etwas genauere Beschreibung finden wir wieder in der Parallelstelle in Matthäus 5, Vers 39. Da steht, oder da sagt Jesus, wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem bitte auch die andere da. Und das Schlagen auf die rechte Backe erfolgt bei einem Rechtshänder normalerweise mit dem Handrücken. Und damals war das nämlich eine, oder galt das nämlich als eine schlimme Beleidigung, als Demütigung. Das ist die Bedeutung dahinter. Es geht darum, dass wenn wir gedemütigt, dass wenn wir erniedrigt werden, dass wir nicht mit Beleidigungen antworten, also nicht zurückschlagen. Es geht also nicht darum, sich verprügeln zu lassen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, nicht mit Demütigungen auf Demütigungen zu antworten. Es ist natürlich klar, dass wir uns dadurch weiter öffnen und wir wieder einen Schlag abbekommen können, dass wir wieder gedemütigt werden und so weiter. Das bedeutet genau, halte die andere Backe hin oder biete die andere Wange da. Es geht darum, dass wir nicht rachsüchtig sein sollen. Und in Johannes Kapitel 18, ab Vers 19, da lesen wir, dass Jesus von einem Diener des Hohepriesters mittels einer Ohrfeige geschlagen wurde und somit ungerechterweise erniedrigt wurde. Und er antwortet dem Diener in Vers 23, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Jesus hat sich nicht gerecht, jedoch hat er sich selbst verteidigt. Er hat es auf so eine Art getan, dass er in das Leben des anderen hineingesprochen hat, damit der andere die Möglichkeit hat, nachzudenken über sein Verhalten, über das, was er getan hat. Die übernatürliche Liebe hasst nicht und schlägt nicht zurück, wenn sie geschlagen wird, sondern sie ist weiterhin bereit, den anderen zu lieben. Und wir sollen auch weiterhin bereit sein, unseren Feind zu lieben. Weil die Seele der anderen Person wichtig ist. Und das ist genau diese unerklärliche, übernatürliche Liebe, von der Jesus spricht. Es ist die Liebe, die sich um die Seele des anderen sorgt. Im Römer 12, Vers 21 schreibt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das fünfte praktische Beispiel finden wir im zweiten Teil vom Vers 29. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Und auch hier hilft wieder der Vergleich zur Parallelstelle aus Matthäus Kapitel 5. Da steht in Vers 40, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Zur damaligen Zeit waren die Menschen in Palästina nicht besonders wohlhabend. Man hatte nur einen Mantel, nur ein Obergewand und nicht mehr. Und wenn dann dieser Mantel weggenommen wurde und die Nacht dann kam, und die Kälte der Nacht hereinbrach, dann konnten sich die armen Menschen nicht davor schützen. Und deswegen war das damals ungerecht und nicht richtig. Auch wenn man gerichtlich gegen andere vorgegangen ist oder den Mantel gepfändet hat, so wie dieses Beispiel eben ist, sollte man ihm wieder zurückgeben. Und darum hat Gott dem Volk Israel ein Sittengesetz erlassen. Das finden wir im 2. Mose Kapitel 22. Falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Jesus beschreibt hier, wenn jemand dein Gewand wegnimmt, wenn dir jemand materielle Sicherheiten wegnimmt, dann sollen wir nicht rachsüchtig sein. Und wir sollen diese Menschen trotzdem lieben. Es ist keine Liebe, die Ungerechtigkeit toleriert, sondern eine Liebe, die in das Leben des anderen spricht. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, was in dem Leben des anderen hineinspricht und hineinsprechen soll. Als Jesus gekreuzigt wurde, nahm man ihm sein Gewand weg. Er wurde entkleidet und nackt gekreuzigt. Was für eine Illustration. Sie haben ihm die Kleidung weggenommen und Jesus betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr könnt mir meine Kleidung wegnehmen, doch ich liebe euch trotzdem. Das ist seine Botschaft. Und so sollen wir als seine Nachfolger leben. Das sechste Beispiel finden wir in Vers 30. Gib aber jedem, der dich bittet. Und aus der Parallelstelle wieder aus Matthäus, dann merken wir, dass es um das Ausleihen geht, um das Ausborgen. Also hier geht es darum, dass jemand aktiv um etwas bittet. Es ist nicht die Rede vom professionellen Betteln, ja, dass wenn man auf der Straße geht und jemand bettelt um Almosen oder was auch immer. Von dem ist hier nicht die Rede. Sondern wenn jemand in einer Notlage ist, egal ob Freund oder Feind, dann sollen wir geben. Wenn wir helfen können, sollen wir helfen. Und uns nicht abwenden. Das Wohl des anderen ist viel wichtiger in der Not als alles Materielle. Wir sollen freigebig sein und nicht an Hab und Gut hängen. Das siebte praktische Beispiel finden wir im zweiten Teil von Vers 30. Von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wahrscheinlich hängt das wieder mit dem vorigen Beispiel zusammen. Also wenn dich jemand um etwas bittet und etwas von dir ausleiht, dann fordere es nicht zurück. Es kann aber auch heißen, dass wenn dich jemand in seiner Not bestillt, ja, dann fordere es trotzdem nicht zurück. Widersteht die Not des Menschen im Vordergrund. Das Wohl des anderen ist wichtiger als das Materielle. Nicht unser Hab und Gut ist wichtig. Gott sorgt für uns. Deswegen sagt auch Jesus in Matthäus 6, Vers 25, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und das letzte Beispiel, das achte Beispiel, finden wir in Vers 31. Und da gibt uns Jesus eine allgemeine Regel, die sogenannte goldene Regel. Wie ihr wollt, dass euch den Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und das ist mehr als der bekannte Spruch sagt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist mehr als das. Denn bei diesem bekannten Spruch ist es eine negative Formulierung, dass man dem anderen nichts Böses tut. Doch bei Jesus ist es genau umgekehrt. Er formuliert hier eine positive Verpflichtung, dass wir aktiv den anderen Gutes tun. Wie ihr wollt, dass euch den Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Wenn du besucht werden willst, dann besuche andere. Besuche Kranke, besuche Einsame. Wenn du respektiert werden willst, dann respektiere andere. Wenn du freundlich behandelt werden willst, dann sei freundlich mit anderen. Das heißt aber nicht, wenn mich zuerst der andere freundlich behandelt, erst dann bin ich auch freundlich. Nein. Es geht immer von uns aus. So spricht Jesus hier nicht Emotionen oder die Gefühle an, sondern das Handeln. Es geht also nicht um das, was du fühlst, sondern um das, was du tust. Und das finden wir auch in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Lukas erklärt, dass diese goldene Regel den Feinden gilt. Matthäus sagt, dass es allen Menschen gilt. Es geht darum, mit derselben Freundlichkeit, Achtung und Hilfsbereitschaft anderen Menschen zu begegnen, wie man es selber auch möchte. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und diese 8 praktischen Beispiele zeigen uns, dass Jesus von keiner gewöhnlichen Liebe redet. Die Welt sagt, ich werde dich lieben, solange du mich liebst. Ich werde dich lieben, solange du mir das und das gibst. Ich werde dich lieben, wenn du mir nichts wegnimmst. Und das sieht die Welt als Tugend an. Wie du mir, so ich dir. Doch Jesus tritt das auf den Kopf. Wenn wir so lieben, so wie Jesus es hier beschreibt, dann gibt es keine Erklärung dafür. Aber es gibt Veränderung. Und Petrus schreibt es wirklich schön in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 21. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde. Und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Die praktische göttliche Liebe macht das Evangelium glaubhaft. In den nächsten Versen 32 bis 35 wird das nur nochmal unterstrichen. Ja, die Notwendigkeit, seine Feinde zu lieben. Unerrettete oder Sünder können diejenigen lieben, die sie auch lieben. Das ist nichts Besonderes. Es ist gewöhnlich, es ist normal, es ist weltlich, jemanden zu lieben, wenn man weiß, dass man auch geliebt wird. Das ist nichts Besonderes. Und Jesus wiederholt im Vers 35, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt, wenn wir so leben, wenn diese Liebe durch uns sichtbar wird, diese praktische Liebe, dann zeigen wir dadurch, dass wir Söhne, dass wir Kinder des Höchsten sind. Hier sollte man das nicht missverstehen, dass wenn wir so lieben, dann werden wir zu Kindern Gottes. Nein, Kinder Gottes wird man nur, wenn man Jesus Christus annimmt, als seinen Retter, als seinen Erlöser, als seinen Herrn. Jedoch können wir damit zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Unsere Familienzugehörigkeit wird dadurch sichtbar und das Evangelium glaubhaft. Wir zeigen dadurch, dass wir aus Gott geboren sind. Und so sollen Jünger, so sollen Nachfolger Jesu leben. Im Alten Testament finden wir einige Beispiele diesbezüglich. Die eine Geschichte ist von Josef, die wir alle kennen, der von seinen Brüdern aus Eifersucht verkauft wurde aus Brüdern wurden Feinde. Und Josef wurde trotzdem nicht bitter. Er wurde verkauft und kam nach Ägypten, aber mit der Zeit wurde er die rechte Hand des Pharaos. Und später trifft er seine Brüder wieder und rettet sie vor einer Hungersnot. Und Josef sagt in 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein Beispiel geben. Die wahre Geschichte von Corrie ten Boom, die im Zweiten Weltkrieg mit ihrer Schwester Juden gerettet hat. Sie ist eine Holländerin oder war eine Holländerin. Das flog aber irgendwie auf und beide, also ihre Schwester und sie, kamen ins Konzentrationslager. Ihre Schwester starb, sie hat es überlebt. Und ging dann herum und hielt Vorträge zum Thema Versöhnung. Und eines Tages steht sie vor einem ihrer Peiniger. Von einem ihrer Peiniger vor damals. Und das war in einer Kirche in München 1947. Und ich habe da einen Text im Internet gefunden, den möchte ich zum Abschluss vorlesen. Ein Text, den sie geschrieben hat. Ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott allen vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grauen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde. Und da sah ich ihn. Hager in grauem Mantel bahnte er sich einen Weg durch die Menge. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum voll spottender Männer, in der Mitte der traurige Kleiderhaufen, die Schuhe und dann die Demütigung. Jeden Freitag unbekleidet an diesem SS-Mann vorbeigehen zu müssen. Vor meinen Augen war noch die abgemagerte Gestalt meiner Schwester. Und nun stand er mit ausgestreckter Hand strahlend vor mir. Einer der grausamsten Wärter im Lager. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Wie gut zu wissen, dass er, wie Sie sagen, all unsere Sünden abgewaschen hat, sagte er. Und ich, die soeben eindrücklich über die Vergebung gesprochen hatte, machte mich an meine Notizen zu schaffen, um seine Hand nicht ergreifen zu müssen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen, aber das ist vorbei. Letztes Weihnachten wurde ich Christ und weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von damals vergeben hat. Doch ich bat ihn, mir die Möglichkeit zu geben, eines der Opfer persönlich um Vergebung zu bitten. Deshalb möchte ich Sie fragen, können Sie mir vergeben? Wieder streckte er mir die Hand hin, doch in mir kochten bittere Rachegedanken. Konnte er Betsys langsamen, schrecklichen Tod ausradieren, nur weil er um Vergebung bat? Doch Jesus war für diesen Mann gestorben. Wollte ich mehr verlangen? Herr Jesus, betete ich, vergib mir und hilf mir, ihm zu vergeben. Alles dauerte nur ein paar Sekunden, aber mir erschienen sie wie Stunden, denn ich kämpfte mit dem Schwierigsten, mit dem ich je zu tun hatte. Ich versuchte zu lächeln, bemühte mich krampfhaft, die Hand zu heben, konnte es aber nicht. Doch Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird auch der himmlische Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wie oft hatte ich im Blömendal darüber gepredigt und wie sehr war es dort mit Händen zu greifen. Nur jene, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, wieder in die Außenwelt zurückzukehren. und ihr Leben neu in die Hand zu nehmen. Ganz gleich, in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Und da stand ich nun mit meinem kalten Herzen. Vergebung ist kein Gefühl, dies war mir klar. Vergebung ist ein Akt des Willens. Und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir. Ich kann ihm nicht vergeben. Schenk mir deine Vergebung, hauchte ich schwach. Und während ich hölzern mechanisch meine Hand hob und in seine legte, geschah etwas ganz Unglaubliches. Von meiner Schulter herunter, an meinem Arm entlang und durch meine Hand schien ein Strom von mir auf ihn überzugehen, während mich eine heilende Wärme durchflutete. In meinem Herzen loderte eine Liebe zu diesem Fremden auf, die mich überwältigte. Und unter Tränen konnte ich sagen, ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Wärter und die ehemalige Gefangene. Nie zuvor hatte ich Gottes Liebe so intensiv erlebt, wie in diesem Moment. Und so entdeckte ich, dass die Heilung der Welt weder von unserer Vergebung noch von unserer Güte abhängt, sondern allein von der Seinen. Wenn er uns sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann schenkt er uns mit dem Gebot auch die notwendige Liebe dazu. Das war die ergreifende Geschichte von Corrie ten Boom. Wir sollen alle Menschen lieben, wir sollen ungewöhnlich lieben. Wir sollen auch unsere Feinde lieben. Vielleicht nehmen wir uns ein paar Augenblicke Zeit. Und falls du jemanden auf dem Herzen hast, bete für ihn. Leg das vor Gott hin. Gott ist es, der durch seinen Heiligen Geist uns die Kraft gibt, auch Feinde zu lieben. Amen.